It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Zweite Sitzung.
Hallo?
Hallo?
Is this running?
I think so. Wir befinden uns heute in einer ganz komischen Situation. Corona-bedingt am Laptop statt im gleichen Raum. Sebastian, wie fühlst du dich?
Ungewohnt. Gut, nee, ungewohnt.
Weit entfernt.
Aber trotzdem thematisch nahe.
Thematisch nahe, wo du gerade über die Thematik sprichst. Sebastian, was ist denn unsere Thematik heute?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie unser Prozess war in der Findung des Themas. Irgendwie gestern hat es dann vor mir Cursed Rock Music.
Ja, das ging ziemlich schnell.
Wir haben doch eigentlich hatten wir vor Bordock, hatten wir nur die Auswahl irgendwie mit New York, London, Hamburg.
Ja.
Oder irgendwas anders.
Stimmt.
Und dann ist ja, jetzt machen wir Rock Music.
Nee.
Weil ich finde das ganz spannend.
Nee, weil durch die Recherche bzw. das Nachdenken über die verschiedenen Genres im Musical dachte ich mir, dass doch viele Rock-Musicals sich in einem Punkt überschneiden. Nämlich, dass schon immer eine Art, nicht von, also schon auch von Protest, aber auch von wichtigen gesellschaftlichen, aktuellen, politischen Themen aufgegriffen werden.
Ja.
Ende.
Stimmt. Das war unsere Folge. Nee, also wenn man die Geschichte der Rockmusik mal anschaut,
ja.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Situation in Amerika, wo es uns wahnsinnig gut geht. Also nicht uns, aber den Amerikanern. Und das führt dazu, dass ganz früh junge Menschen plötzlich viel mehr Geld haben als vorher. Also sprich, junge Menschen haben zum ersten Mal Autos gehabt oder Radios eben. So, man denkt an Grease zum Beispiel, wie das da so abgeht. Und das hat eben dann, also die alten, damals noch bärtigen Menschen, die in Tonstudios saßen, haben dann gemerkt, dass jetzt die jungen Menschen auf einmal eine sehr wirtschaftsfähige Masse werden. Mhm. Also, dass wir vielleicht mehr was produzieren sollten für die, weil die haben jetzt auch Geld. Und damit hat man dann eben angefangen, Musik wirklich nur für junge Menschen zu machen. Und dann kam irgendwann ein weißer Klempner namens Elvis, und ich glaube, Klempner war eine Kfz-Mechaniker oder so, der zufälligerweise gesungen hat, als wäre er schwarz. Und das fanden dann alle ganz toll, vor allem, weil es damals noch nicht so ganz normal war, Schwarze im Radio zu hören. Deswegen nehmen wir einfach einen Weißen, der singt wie ein Schwarzer, und wir sind alle fein aus dem Schneider.
Das ist politisch, also gesellschaftlich annehmbarer als andersrum, oder?
Richtig, was ja übrigens Eminem teilweise sogar noch vorgeworfen wird. Also das ist was sie immer durchzieht, dass immer die schwarze Gesellschaft kulturell eigentlich voraus ist und es dann irgendeinen Weißen braucht, der das imitiert, damit es in den Mainstream kommt. So ist es eben entstanden, dass wirklich die kulturbestimmende und damit auch ein bisschen sozialpolitische bestimmende Stimme eigentlich von unten aus der jungen Gesellschaft kam.
Ja. Wir bewegen uns ja im Zeitraum 60er, 70er Jahre, ne?
Genau, also Rock begann so in die 50er, mit die 50er Jahre. Und das erste Mal, dass es dann so aufs Theater übergeschwappt ist, war, glaube ich, tatsächlich so die Woodstock-Zeit. Also eben so die Ende der 60er.
Da fällt ja auch gleich das Musical Hair darunter. Ne?
Richtig, was ja genau der Spirit ist, ne?
Total.
Also Hair und Woodstock geht ja Hand in Hand, wenn man so will.
Ich finde auch die Entstehungsgeschichte da ganz interessant, weil die zwei, die dieses Musical komponiert und geschrieben haben, haben damals in New York gelebt und haben zusammen in einer Revue am Off-Broadway gespielt und gearbeitet und haben dann immer im New Yorker East Village die Leute beobachtet. Und dann Menschen vorbei, die lange Haare trugen und eben auch mit ganz vielen Blumen durch die Straßen gegangen sind und durch diese Blumen, mit Blumen bedruckten Outfits und fanden das so crazy und auch groovy, dass sie angefangen haben, ein Musical über genau diese Menschen zu schreiben. Und ich habe...
Ach krass, dann hatten die quasi gar nicht so wirklich viel Ahnung von der Szene.
Eigentlich nicht.
Also die kamen da gar nicht raus.
Dieser James Rado meinte, das war tatsächlich durch Beobachten und fanden die sehr zugänglich und freundlich und haben dann gedacht, darüber, natürlich auch durch die aktuelle politische Situation, es gab ja ganz viele Antikriegsproteste zu der Zeit.
Ja.
Und wegen des Vietnamkriegs, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, glaube ich.
Glaub nicht, aber.
Und sie wollten eben diese ganze Lebenseinstellung dieser Menschen in dieses Musical packen, aber trotzdem auch diese Unterscheidung der Hautfarben und der Geschlechter mit reinbringen und auf diese Situation reagieren. Und das ist ja auch bis heute immer noch eines der bekanntesten und beliebtesten Musicals. Obwohl es...
Vor allem eines der bekanntesten Protestmusicals in der Sichtweise, oder?
Ja, ich habe auch gelesen, dass es eines der stärksten Antikriegsstatements gilt, was je geschrieben wurde.
Ja.
Vor allem...
Gerade auf der Bühne.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dass in der Zeit auch einen großen Clinch gab, weil eigentlich die Bühne ja so eine alteingesessene Institution ist. Also eigentlich, wenn man jetzt mal so nicht Deutschland anschaut, wo das eher ein bisschen anders war, aber im Grunde würde man jetzt in Amerika nicht von der Bühne aus eine Revolution erwarten.
Ja.
Weil das eigentlich immer das war, was die alten Menschen gemacht haben und eher immer für, wie es ja jetzt heute auch noch ist, eigentlich für das erwachsene Publikum, weil das hat das Geld und das zahlt und...
Ja. Und wenn man noch an die Geschichte der Musicals denkt, war das Musical in dem Zeitraum ja auch noch nicht wirklich das Musical, wie wir es heute kennen, sondern davor war schon West Side Story, ne?
Ja, wie du gesagt hast, Revues eigentlich.
Es war großteils noch Revues und weniger politische oder gesellschaftliche Themen, sondern einfach noch diese Shows aus den 20er, 30er Jahren. Und dann kam eben sowas. Und was ich auch total interessant fand, war, dass dort in dem Stück gab es das erste Mal Nacktheit auf der Bühne am Broadway.
Am Schluss ziehen sie alle aus, ja, oder?
Und dass am Ende der Aufführung da sogar die Polizei die Bühne stürmte, weil es damals eigentlich noch nicht erlaubt war, sich auf der Bühne auszuziehen, vor allem nicht am Broadway. Und das natürlich das Musical nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt.
Eigentlich kann man an dem Punkt, wie du sagst, Szene ist 60er Jahre, Broadway der 60er Jahre war ganz ein anderer Broadway als heute. Und dann schreiben diese Typen da so ein Musical. Eigentlich hätte man da schon beginnen können, die Begrifflichkeiten ein bisschen anzupassen, oder?
Ja.
Weil das ist, glaube ich, das, worunter wir immer so leiden, dass in den Top-Musical immer alles geschmissen wird.
Ja.
Und eigentlich ist man so ein politisches Stück eigentlich nicht mit so einem Fred Astaire-Film aus den 60er vergleichen kann.
Ja, da könnten wir ja mal versuchen, wie wir einen Rock-Musical definieren würden. Also wie würdest du das abgrenzen von einem Jukebox-Musical? Gut, das heißt, war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ein Jukebox-Musical ist meistens...
Kann ein Rock-Musical sein, oder?
Ja.
Aber ich glaube, man würde es trotzdem unterscheiden, oder? Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt hergehe und sage, ich mache jetzt ein Musical mit Songs dieser Band... Oder es entsteht wirklich als Rockmusical. Ich glaube, es ist im Heute ganz, ganz schwer, weil es heute selbstverständlich ist, dass man neue musikalische Trends viel schneller auf die Bühne bringt, wo wir wieder bei unserem heißgeliebten Hamilton wären oder auch die Evan Hansen, was ja diesen Folk-Pop so aufnimmt, ne? Also diesen akustisch-gitarrenlastigen Pop, der vielleicht mit Ed Sheeran Kämmer ist, wenn man will, oder mit Taylor Swift und mit diesen ganzen Künstlern. Und dann, finde ich, geht es eben schon mal los, dass man eine Musik nimmt, die für junge Menschen geschrieben wird und die neu ist, die wirklich ein neuer Zeitgeist ist, was ja heute auch schon wieder schwer ist. Deswegen ist wirklich die Frage, glaube ich, aus heutiger Sicht viel komplexer zu beantworten, wie jetzt aus einer, keine Ahnung, von mir aus 80er-Jahre-Sicht. Wenn du dir zum Beispiel Justin Paul und Benj Pasek anschaust, die ja gefühlt alles machen, was halt irgendwie Bühne ist. Also die haben auch für Filme, die haben Greatest Showman, haben sie geschrieben. Die Texte, soweit ich weiß, für La La Land. Dann die Evan Hansen und so weiter und so fort. Und das sind junge Menschen, ne? Das sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die sind jetzt vielleicht keine 30 oder so. Und sind aber schon wirklich so Major Players in der Szene. Ja. Also der Broadway geht jetzt auch her und sucht sich gezielt die jungen Menschen raus, wo man irgendwie sagen kann, die haben vielleicht weniger Know-how wie der 60-jährige Komponist, aber sie wissen halt, was die Menschen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Was gerade der Zeitgeist ist.
Und das ist, glaube ich, auch das, warum Hair so ein enormer Erfolg damals war und auch so eingeschlagen hat, weil es eben genau die Thematik aufgegriffen hat, die so viele junge Leute auch betroffen hat, eben diese Antikriegsbewegung und dass man das auch wirklich in der Handlung so etabliert und das dann mit dieser Hoffnungsbotschaft in diese Hoffnungsbotschaft verpackt, aber mit einer Art rockigen Musik, die die ganzen Menschen irgendwie, aber vor allem die jungen Leute auch mitreißt, ist ja eigentlich ein genialer Dreh, um das so zu verpacken. Also eigentlich ein Paradebeispiel für politischen Protest.
Eben gerade seit dieser Zeit, wo die Jugend eben so viel Macht gekriegt hat politisch, musst du Änderungen, glaube ich, oder irgendwie Sachen, die sich ändern müssen, erstmal mit der Jugend klären.
Ja.
Das ist das, was wir heutzutage, glaube ich, auch unter Bildungsauftrag irgendwo abschreiben, irgendwie, dass man sagt, man muss natürlich bei den jungen Menschen anfangen, wenn man will, dass sie was verändert.
Ja.
Ich glaube, dass das damals vorher nicht so klar war.
Das glaube ich auch.
Also das.
Also vor allem nicht im Musical-Bereich, dass Musical das machen kann und das bewirken kann, was es bewirkt hat und dass es auch bis heute immer noch gespielt wird. Und das ist ja nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt worden, sondern es ist immer noch auf den Spielplänen. Wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht in der Zeit, kam ja dann Anfang 70er Jahre Jesus Christ Superstar, ein weiteres Rockmusical, was aber eigentlich eher als Rockoper bezeichnet wird, oder?
Ja, also mit den Rockopern ist es so, es gab dann eigentlich in die späten 60er Jahre, also ungefähr zeitgleich mit Hair, allerdings ein bisschen andere Entwicklung, weil das war zum anderen schon mal viel britisch-lastiger, England-lastiger, die ja wohlgemerkt auch ein bisschen braucht haben. Ne? Also diese Bewegung in die 50er, dass die Jugend so groß geworden ist, hat in England ein bisschen länger gedauert. Also das ist erst in die 60er passiert, dass man wirklich das aufgehört hat, was in Amerika schon längst Status quo war. Und da gab es dann eben zum Beispiel, also wir wissen ja, was in die 60er musikalisch so passiert ist. Ne? Das hat angefangen mit eigentlich der Entstehung des Pops.
Ja.
Des Pop. Also man... Natürlich Beatles als Paradebeispiel. Am Anfang ganz, also irgendwie sind aus der Rock'n'Roll-Musik gekommen, haben dann ganz eingängige Popsongs gemacht, haben sie dann Mitte der 60er Jahre zu einer reinen Studioband, also sind nicht mehr auftreten, haben im Tonstudio experimentiert wie Sau Beach Boys.
Mit den Pet Shop Boys.
Ich war jetzt nur irritiert, weil es gibt das Album Pet Sounds für die Beach Boys, glaube ich.
Und dann gibt es das Beach-Album von den Pet Shop Boys.
Nee, es gibt Pet Sounds, das Album für die Beach Boys, und deswegen kam ich jetzt auf Pet Shop Boys. Aber die haben nichts damit zu tun. So weit wollte ich nicht aushören. Was dann eben dazu geführt hat, dass man auch Alben viel mehr ausgereizt hat und eben gesagt hat, dieses Format Album ist jetzt für uns nicht nur noch eine reine Zusammenwurstelung von Songs quasi. Da hauen wir jetzt nicht einfach jeden Song rein, den wir aufgenommen haben, sondern wir denken uns wirklich was dabei.
Ja.
Und dann kamen so die ersten, die wirklich Alben waren, die wirklich eine Story quasi durcherzählt haben. Und dann gab es als erstes Quadrophenia, war quasi die erste richtige Rockoper von The Who, die wirklich schon eine Geschichte erzählt hat. Da ging es also um Jugend und warum sie die irgendwie ausgeschlossen fühlen und so weiter. Pete Townshend hat das ganz stark angeführt bei The Who, also der hat die Leitung da so ein bisschen übernommen, was diese großen Konzeptdinge angegangen ist. Und dann kam als nächstes Tommy. Und Tommy steht für mich sehr nah an Jesus Christ Superstar, wobei es deutlich indirekter auf die Bühne gekommen ist. Also die ersten Bühnenumsetzungen von Tommy gab es nicht so direkt wie bei Jesus Christ Superstar.
Ah, okay.
Bei Jesus Christ Superstar war es eher so, dass es Webber immer, glaube ich, lieber als Album gesehen hätte.
Ja.
Also er wollte es eigentlich immer mehr so in eine Rockband-Hand geben und nicht so in die klassischen Broadway-Fittiche.
Und es wurde ja auch am Anfang
Konzertant
aufgeführt. Ja. Und dann wurde es erst zu einem Musical gemacht, ne?
Ja.
Aber findest du, dass es eine Art politischen Protest, kann man das darunter schieben? Wahrscheinlich eher nicht.
Schon? Also ich glaube, es geht immer, also bei The Who zum Beispiel geht es immer um die, das war ja was in Großbritannien ein Riesenthema war, diese Machtlosigkeit der Jugend eben.
Ja.
Bei Jesus Christ Superstar sehe ich es ein bisschen anders. Das glaube ich war, das ist in seiner Aussage ein bisschen weniger Protest. Ich meine, natürlich kann man das reinnehmen mit, ja, wir stellen Judas eigentlich fast als moralisch reinen Typen dar, als wie Jesus. Das ist natürlich schon ein Message.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade im katholischen England ist
es
ein Message.
Man kann es nicht Beziehung nennen, aber diese angedeutete Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena ist ja auch mit drin. Und Maria Magdalena ist die dritte Hauptfigur.
Drin, ja.
Also das ist auch was, die ja eigentlich vor allem von der katholischen Kirche auch immer noch nicht so gern.
Also sie nennen es fast nie so. Also sie würden es am liebsten immer wegsprechen.
Als Prostituierte, ne?
Mhm.
Also ich hätte Jesus immer so ein bisschen als, weil es ja doch schon sehr satiremäßig gestaltet ist, vor allem in den Figuren Herodes und auch eben, auch in Judas, also den Titelsong Jesus Christ Superstar ist ja Satire pur. Ich hätte es immer eher als konservativ, also diesen Bruch mit dieser konservativen Gesellschaft, dass man sagt, man nimmt ein so starkes Thema wie Jesus-Geschichte oder biblische Thematiken, macht dazu rockige Musik und verarscht in manchen Szenen auch biblische Figuren. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr gewagt. Ich weiß noch nicht, ob es als politischer Protest gesehen werden kann, aber vielleicht ein Protest gegen diese konservative Gesellschaft, indem man sagt, hey, wir nehmen mal einen Stoff und machen daraus was ganz Neues, um vielleicht auch, wie du meintest, wieder mal die jungen Leute mit ins Boot zu holen, die sich vielleicht dadurch nochmal anders mit dieser biblischen Geschichte auseinandersetzen.
Also ich glaube auch einfach die Aktion des wahrscheinlich sehr bekifften Andrew Lloyd Webber, damals auf der Uni, die waren nur auf der Uni,
die waren
gell?
Ja so jung zu dem Zeitpunkt.
Rice, die waren echt jung und das war schon das zweite Stück.
Das
Joseph war noch früher.
Wirklich beeindruckend.
Und einfach, dass diese zwei jungen Menschen gesagt haben, so hey, weißt du was, wir machen jetzt mal so richtig abgefahrene Rockopern mit biblischen Texten. Das finde ich
Wahnsinn.
Schon Protest an sich.
Ja, das stimmt.
Also im schlimmsten Fall war es Trash geworden, aber dieser Lore war schon wieder ein Protest gewesen.
Ja.
Also einfach die Aktion finde ich schon,
ich find
schon sehr aufgeladen.
Ich finde, Harold's Song kann man auch irgendwie als Trash sehen. Vor allem, wie es auch zum Beispiel jetzt in der Konzerttour inszeniert worden ist, als Showmaster, der ihn da eigentlich die ganze Zeit mit seinen Ladies verarscht.
Mhm.
So, also da gibt es bestimmt auch ganz viele, die sich da sehr angegriffen gefühlt haben und sich auch jetzt immer noch angegriffen fühlen. Und dann kommt ja eigentlich schon darauf, also 1974 haben wir ja dann Rocky Horror.
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich steht Rocky Horror ein bisschen abseits von dieser Chronologie der Rockmusicals.
Was wirklich?
Jetzt. Also es ist zweifelsohne ein Rockmusical.
Ja.
Vielleicht ist es für mich einfach kein Musical. Also schon, aber also diese Entwicklung, die wir bisher gehabt haben, war so linear.
Ja.
Also ich finde wirklich, man kann wirklich eigentlich einen Bogen spannen von Elvis oder noch früher von Buddy Holly bis The Who locker, bis der Good Webber war dann schon auch wieder ein bisschen sein eigenes Ding gesponnen, aber trotzdem. Und Rocky Horror ist für mich ein bisschen was anders, weil es hat, finde ich, eigentlich deutlich weniger Konzept, als jetzt zum Beispiel Jesus Christ Superstar.
Ja, das stimmt.
Es ist einfach so a Trash-Show mit guter Rock'n'Roll-Musik, die eigentlich, wie du sagst, in den 70er schon längst tot war.
Ja.
Aber sie haben wirklich nur so eine richtig klassische Rock'n'Roll-Musik ausgraben. Und das, finde ich, macht es zu so einer eigenen, ja fast zu so einer Rock-Revue eigentlich.
Ich habe auch, also Richard O'Brien hat auch mal gesagt, dass sie eigentlich gar nicht vorhatten, dass das wirklich was Großartiges wird, sondern sie haben auch ein ganz kleines Theater in London gemietet und haben für die Bühnentechnik zum Beispiel gar nicht viel ausgegeben, weil sie hatten eigentlich gedacht, so nach 5 Aufführungswochen ist das eigentlich eh wieder vom Tisch. Und dann ist es halt dann doch einfach 7 Jahre lang in London gelaufen, weil die Leute das so unfassbar angenommen haben.
Es ist ein wunderbares Beispiel eigentlich, wie Outsider-Kunst funktionieren kann. Weil Also gerade in Zeiten von heute, wo das ja immer mehr kommt, es gibt ja immer mehr Menschen, die die Sachen do-it-yourself machen. So. Also die großen Labels oder so haben schon längst nicht mehr so die Macht, die sie mal hatten.
Ja.
Zum Beispiel ist jetzt ein bisschen ein weiter Bogen gezogen, musikalisch wohlgemerkt, optisch nicht so weit. Wenn du die Billie Eilish nimmst, wie heißt die?
Billie Eilish.
Billie Eilish.
Was hast du jetzt gesagt?
Billie Eilish. Die Billie Eilish nimmst. Die ja auch alles in ihrem Kinderzimmer da irgendwie produzieren, ne? und dann irgendwie raushauen. Und bei Rocky Horror war es eben so cool, dass das erste Mal nicht die breiten Massen erreicht hat. Es gab nur eine kleine Gruppe, die einfach so treu war, die einfach jeden Abend hingegangen ist.
Ja.
Und dadurch ist es einfach immer wieder weitergelaufen quasi, weil es wirklich so richtig irgendwie, ja, in Indie eigentlich, Indie, bevor es Indie gab.
Das stimmt. Aber natürlich auch die Thematik, die da drin steckt. Also ich finde, wie du am Anfang beschrieben hast, dass es natürlich die Rock'n'Roll-Musik ist mit Trash, aber es sind ja schon auch Themen drin, die gar nicht so ohne waren für die 70er Jahre. Wir haben Transsexualität drin, wir haben ganz viel Sex-Thematik drin. Das ist ja jetzt auch nicht was damals so üblich war.
Wobei es natürlich auch, glaube ich, in dem Kontext gelaufen ist, ne? Also das war wahrscheinlich eher so ein, also bei uns wird man es an der Reeperbahn sehen.
Ja.
Also ich glaube, das war wirklich so ein, ich meine, Transvestie-Shows gibt es ja schon lange. Und das war jetzt so, also wirklich eine, die sehr konsequent war in ihrer Handlung, so. Ich liebe Rocky Horror sehr, aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwelche Werte vermittelt oder irgendwelche, ich würde nicht mal sagen, dass die Handlung sehr linear ist. Also ich habe noch nie geschafft, da irgendwas rauszuziehen, außer diese Spielwut einfach. Oder dieser Wille, diese Geschichte, die eigentlich so dermaßen blöd ist eigentlich. Also am Schluss hat man wirklich das Gefühl, sie wissen nicht, wie es da jetzt rauskommen, Aliens.
Ja,
so. Aber sie erzählen die Geschichte mit so viel Liebe und so ernst genommen irgendwie.
Ich finde, man hat manchmal so ein bisschen diesen, komme ich wieder auf das Biblische zurück, aber
okay.
Man kann doch schon auch ein bisschen so sehen, dieses Adam und Eva Prinzip und Eva wird verführt.
Der Sündfall,
ja, so ein bisschen kann man das schon sehen. Und Frankenfurter ist dann der Teufel.
Vielleicht funktioniert es deswegen so cool, weil quasi Brad und Janet, was den Namen nicht eingefallen, Brad und Janet die Menschen waren, die sie Rocky Horror nie anschauen würden.
Ja.
Und dann wären sie aber in diese Welt so katapultiert. Also vielleicht sogar als Zuschauer, der total überfordert ist, fühlst du dich vielleicht irgendwie wohl da drin, weil die Protagonisten so bei dir sind.
Ja, das kann gut sein. Also ich würde da eben auch nicht sagen, dass man es instrumentalisieren kann für eine Art politischen Protest. Also es fällt da schon raus. Aber es ist halt, man könnte sagen, ein bisschen diesen gesellschaftlichen Protest.
Ja.
Im Sinne von sich auch in seiner Sexualität freier entfalten, eben nicht dieses verengte.
Ja.
Also das kann man dann so sehen. Ich weiß nicht, für mich wäre der nächste Sprung denn eigentlich zu, der mir jetzt so spontan einfällt, wäre Spring Awakening. Aber das ist schon ein enorm großer Sprung. Würdet ihr denn noch, ach, jetzt weiß ich, was ich übersprungen habe. Sebastian, ich glaube, dein absolut liebstes Musical.
Wicked?
No.
Mein absolut liebstes Musical?
Nach Wicked vielleicht.
In Verlegenheit geraten. Nee, also, mein absolut liebstes Musical ist natürlich
525,600.
Oh mein Gott, ja, oh damn. Oh, wie peinlich.
Ja.
Oh ja, oh mein Gott. Ich liebe Rent. Ich würde sterben für Rent. Oh mein Gott.
Rent.
Ui, das ist jetzt peinlich. Es ist eigentlich in dem Sinne eine totale Rockoper.
Mhm.
Weil es auch durchgesungen ist, ne? Über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet,
stimmt, das
dass
müssen
die
wir auch
meistens,
sagen, ja.
meistens wenig bis keine Dialoge haben, deswegen kommt man überhaupt erst auf den Ausdruck Rockoper,
ja.
Wo es natürlich oft auch daher rührt, dass einfach Alben sind. Ne?
Genau.
Also Alben, die zu Musicals waren, sind, die haben einfach nicht wahnsinnig viel Möglichkeit, irgendwie Dialoge einfließen zu lassen. Bei Rent war es ein bisschen anders. Rent war nicht von Anfang an durchgesungen, soweit ich weiß.
Mhm.
Also es gibt da Versionen mit deutlich mehr Text, so. Und dann hat aber der Text einfach nicht so gut funktioniert. Also es war so, Jonathan Larson, der Schreiber, war einfach mehr Songwriter als wie jetzt irgendwie Dramatiker. Und dann haben sie sich entschieden, okay, dann machen wir einfach mehr Musik. Und es gibt ja also richtig schöne Rezitative quasi, also diese Telefonanrufe am Anfang,
ja,
die so a cappella sind, aber trotzdem gesungen. Und vielleicht steht es für mich jetzt wieder ein bisschen nicht so ganz in der Tradition, weil es von Anfang an für Broadway gedacht war.
Ja, das stimmt.
Also es ist ein reines Musical. Es bedient sich natürlich dieser Rockmusik, die damals eine Nummer war.
Ja.
Und es ist ja auch, ich meine, gut, eigentlich kann man es schon als Konzept, Album, Konzept, Werk wieder sehen, weil es ja, also weil es ja quasi die Puccini-Oper La Bohème ist.
Ja.
Im Enden des 20. Jahrhunderts quasi.
Vielleicht sollte man auch nochmal dazu sagen, Rent kam in den 1990er Jahren raus, dass man weiß, in welcher Zeit man sich jetzt auch gerade befindet. Genau.
Es gibt vor dem tatsächlichen Ablauf, wie es entstanden ist, gibt es auch noch ein paar so Ungeklärtheiten. Also es gibt auch eine Dramaturgin, die dann mal geklagt hat und gesagt hat, eigentlich habe ich viel mehr geschrieben und das ist immer nur so ein bisschen Ding. Also da gibt es einige Sachen, man weiß nicht so genau, wie das gelaufen ist, wie viel Larsen da wirklich selber gemacht hat. Und es ist dann natürlich, es hat sie so tragisch, wie das ist, natürlich verewigt, weil Jonathan Larson am Tag vor der Premiere gestorben ist. Also am Tag von der Premiere, aber vom Abend quasi. Was wieder ein bisschen, also man kann eigentlich fast ein bisschen diese Parallele ziehen zu dem Club 27 und so, ne? Mhm. Also den ganzen Rockstars, die so früh schon so erfolgreich waren und dann irgendwie mit, gut, er war glaube ich 30 oder ein bisschen älter oder so, aber wieder dieses irgendwie Jungsterben, was ja schon oft irgendwie ein Thema ist in der Rockmusik. Ne?
Was ja aber auch eben in dem Musical Thema ist.
Ja, genau. Also wir haben, das wollte ich auch noch sagen, genau, wir haben natürlich gerade am Broadway, der geplagt ist von AIDS.
Ja.
Also wo man wirklich halt auch schon vor einer totalen Pandemie spricht zu der Zeit.
Auf jeden Fall.
Wo einfach nur die Zahlen nicht so offen gelegt worden sind, weil man halt noch nicht so drüber geredet hat. Aber das war ganz schlimm, gerade am Broadway, der ja immer schon offener war für Homosexualität und so weiter. Ja. Also wo das einfach nicht so Ding war, dass man irgendwie so Sachen nicht machen dürfte oder so. Das war ganz schlimm. Und das hat eben Jonathan Larson, der wirklich auch selber Freunde gehabt hat, die buchstäblich weggestorben sind. So. Weil es gab halt einfach auch sehr große Bohème in der Zeit. Also er war sehr drin in der Künstlerwelt einfach in London. In New York, sorry. Und das baut er natürlich ein. Und es geht ja wirklich, es geht ja quasi um das letzte Jahr, um das letzte gemeinsame Jahr dieser Gruppe von Freunden. Und das ist schon krass. Und auch wieder dieser wahnsinnig tolle Sprung dann, weil in Puccinis Original ist es ja die Tuberkulose, woran sie alle sterben.
Was ich halt hier so interessant finden würde, ist, ob es tatsächlich in der Gesellschaft was bewirkt hat, dass man durch Rent offener mit AIDS oder Homosexualität umgegangen ist. Oder auch mit Drogenkonsum. Das ist natürlich auch nochmal mit drin. Das ist immer so meine Frage, wenn ich über Politik und Musical nachdenke, ob das Thematisieren in Verbundenheit mit Musik wirklich etwas auslöst. Oder ob es einfach, also auslöst im Sinne von, man spricht darüber, das auf jeden Fall. Ja. Oder man denkt selbst darüber nach, ob man dann letztendlich was dagegen tut oder sich offen dafür oder dagegen ausspricht, ist dann die nächste Frage. Aber zumindest bringt man es dadurch in die Köpfe der Menschen. Und das, glaube ich, hat Rent auf jeden Fall geschafft.
Ich glaube auch, dass Musical diese große Chance hat, eben den Mainstream ziemlich schnell zu erreichen. Ja. Also du kannst ernste Themen ansprechen und dann hast du viele Menschen, zumindest so im Heute gesehen, hast du dann viele Menschen, die im Autoradio zu den ernsten Themen die Liedchen mitsingen. Also es ist so anders präsent. Es ist in einem Musical zum Gehen, wo es ein ernstes Thema ausspricht, das nicht die Zeitung lesen.
Das stimmt.
Du kriegst das nicht so, du kriegst das weder mit erhobenem Zeigefinger, noch kriegst das allzu faktisch.
Ja.
Also du kriegst das wirklich, du kriegst irgendwie die emotionale Seite davon präsentiert.
Total.
Und es ist, glaube ich, was, wenn sie es schafft, es gut anzusprechen, dann bleibt es lang.
Und deswegen finde ich, dass Rent auch in diesen politischen Protest mit reinfällt, weil man vielleicht eben auch in der Politik damals den Fehler begangen hat, auch AIDS sehr spät erst wirklich auch als Problem anzusehen und da auch viel zu spät gehandelt hat, um da aufzuklären. Deswegen finde ich, dass der Rent eigentlich auch ähnlich wie Herr als gutes Beispiel angesehen werden kann. Also was ich jetzt auch nochmal sagen muss, ich hab mir ja ein paar rausgepickt, wo ich mir dachte, über die kann man ganz gut zu dieser Frage sich denken. Da fallen noch mal so viel mehr Musicals in dieses Rock-Musical-Genre mit rein. Aber ich finde zum Beispiel jetzt auch bei Spring Awakening, was ja dann jetzt 2006 rausgekommen ist, also was heißt jetzt damals 2006 rausgekommen ist.
Na, 16 Jahre, wenn wir jetzt, na 21 haben wir, welches Jahr
21.
haben wir?
21.
Okay.
Da würde mich auch interessieren, was du darüber denkst. Würdest du das da einordnen als Instrument eines politischen Protests? Weil Ich finde, da ist es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist ähnlich wie bei Rocky Horror, finde ich.
Also ich glaube, das... Kennst du die da aus? Ich habe echt keine Ahnung, wie war das bei Wedekind damals? Also Frühlingserwachen basiert ja auf diesem altdeutschen Drama eigentlich.
Genau,
von Frank Wedekind. Was weiß ich, 1800, 1700?
Es ist kurz vor 1900, also ich glaube 1897 in dem Zeitraum.
Okay.
1890er Jahre auf jeden Fall.
Dieses Stück, also das Sprechtheaterstück, war ja auf jeden Fall eine politische Bombe,
ja,
oder?
Ja, also es wurde sehr schnell zensiert und durfte auch lang wieder nicht aufgeführt werden. Es war ähnlich wie Schnitzlers Reigen. Das waren einfach Thematiken, die zu der Zeit natürlich nicht ein cool absolutes waren. Tabuthema waren.
Mhm.
Und man muss auch wieder hier dazu sagen, dass in Spring Awakening auch Homosexualität ein Thema ist. Und das, vor allem in den 1890er Jahren, war das ja eigentlich noch als Krankheit eingestuft. Und deswegen wurde es eben sehr arg zensiert. Lange Zeit sehr arg zensiert.
Und 2006 mit dem Musical will man natürlich den Wurf machen und sagen, hey Leute, schaut's mal, das ist ja heute immer noch so. Mhm. Also was man ja quasi immer mit einer neuen Inszenierung vor einem alten Drama irgendwie erreichen will oder oft. Was natürlich ein bisschen gemäßigt ist, ne?
Ja.
Also das kann man natürlich immer sagen. So, man findet immer Parallelen zu was Altem. Also es war jetzt in seiner Grundidee wahrscheinlich nicht so revolutionär wie zum Beispiel American Idiot, was auch noch so ein Beispiel ist. Was ja auch wieder ganz klassisch als Album begonnen hat, wirklich Probleme des Heute im Heute angesprochen hat und dann gab es eine Musical-Version davor. Bei Frühlingserwachen ist, finde ich, die Musik ein ganz großer Wurf, weil man auch Menschen beauftragt hat, die jetzt nicht klassisch vom Broadway kamen.
Duncan Sheik,
also Duncan Sheik und Stephen Sater, genau. Und Duncan Sheik ist ja Singer-Songwriter, soweit ich weiß. Also der war ja wirklich so quasi, also Musiker außerhalb des Broadways. So. Also für mich steht das fast schon eher in der Tradition, also andersrum, Dear Evan Hansen steht für mich in der Tradition von Spring Awakening.
Ja, absolut.
Also man hat diesen Rock gemacht, den man heute 2006 so gehört hat.
Ja.
Also so.
Was ich bei Spring auch interessant finde, ist, dass es eigentlich in Deutschland gar nicht so wirklich angekommen ist.
Na, stimmt. Es gab
in Wien war die urdeutsche Urführung.
Ja.
Und wir haben auch jetzt wieder mal in einem Seminar über Musicals gesprochen und da kannte fast niemand Spring Awakening.
Echt?
Aha. Frühlingserwachen kennen viele von Frank Wedekind, aber dass es davon eine Musical-Version gibt, wissen ganz viele Menschen nicht. Was ich sehr schade finde, weil ich das Musical wirklich, wirklich gut finde. Und wie du auch schon meintest, die Thematik an sich ja auch heute immer noch eine Rolle spielt. Vielleicht nicht diese fehlende Aufklärung, weil wir in unserem Zeitalter mit Internet und Medien eigentlich kaum an diesem Thema, also ich glaube nicht, dass fehlende Aufklärung noch so ein großes Problem ist.
Ja, ich glaube, man beleuchtet es ein bisschen anders, weil ich glaube, heute ist eher wichtig, welche Quellen denn die richtigen sind.
Ja, das stimmt.
Für Aufklärung. Ich glaube, das ist eher da halt der hüpfende Punkt.
Was aber jetzt aktueller denn je ist, ist das Thema häusliche Gewalt, vor allem in Zeiten von Corona, was Spring Awakening wieder top aktuell macht. Aber du hast ja vorhin auch schon American Idiot angesprochen, das war im Jahr 2009. Und da hast du auch schon gemeint, das war ja zuerst ein Album.
Genau, sie haben es selber als Punk-Rock-Opera bezeichnet, das Album.
Und der Frontsänger, Billy Joe Armstrong, der hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie haben das Album bewusst so geschrieben mit einem Handlungsbogen. Weil er hat gemeint, er hat es immer schon als Film gesehen. Oder er hat gesagt, das wäre gute Musik für einen Film. Und er hat auch gemeint, sie haben sich schon inspirieren lassen von Musicals wie Rocky Horror und West Side Story. Und ich dachte
krass,
so, West Side Story?
Ja, na ja, irgendwie so in der Dramaturgie wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, total.
Nee, in der Musik safe nicht.
Ja.
Ja, genau, da haben wir wieder diesen Ablauf. Zuerst gab es normale Alben, dann gab es irgendwann Konzeptalben und dann gab es eben Rockopern, wo das Konzept eben die Handlung ist. Also das Theatralische eben ist.
Und das sehe ich schon auch sehr als politischer Protest.
Ja.
American
Ich muss
Idiot.
Nur sagen, ich bin überhaupt bei Rockopern immer verleitet, das Album ein bisschen mehr zu mögen.
Wirklich?
Als die Bühnenumsetzung. Außer es ist irgendwie so gemacht, dass es dass es irgendwie der Musik wirklich treu bleibt. Also, was zum Beispiel bei sowas wie Rocky Horror...
Na, heute hast du es nicht
Rocky,
so.
Rocky, nee, null mit Namen heute. Bei Rocky Horror sehr gut funktioniert, weil natürlich die Musik und das Bühnenwerk in Ohrm entstanden sind. Ich glaube sogar aus der Feder desselben Typen. Ne? Das hat er ja alles gemacht, der Richard O'Brien. Bei American Idiot ist es ja so, dass das Album finde ich mega cool. Ich finde auch die wie es musikalisch das dann auf der Bühne gemacht haben, sehr cool. Mit dem Johnny Gallagher übrigens,
der bei Spring mitgespielt hat, und zwar richtig. Moritz.
Und die Inszenierung finde ich ein bisschen, ja nicht überflüssig, aber es lebt schon sehr von der Musik. Also es ist ja nur die Musik und so Tagebucheinträge werden dazwischen gesprochen.
Ja,
so.
Ganz wenig Dialoge auch, ne? Ja. Also es ist auch schon wieder sehr, grenzt sehr fast an diesen durchgesungenen Stück.
Und deswegen, wenn ich sage, also dann sehe ich den Bogen, also den Abstand nicht mehr so groß zwischen einem Musical wie American Idiot und einfach einem sehr guten Rockkonzert mit Effekten und so.
Das stimmt eigentlich. Also das ist auch das, was ich mich bei Jesus Christ immer oft gefragt habe. Ob es nicht wirklich als Konzert besser funktionieren würde.
Weil es ist ja äußere Musik, was man
ja,
braucht.
Ja, man braucht jetzt da kein großes Ensemble, was hinter einem tanzt, sondern es reicht, wenn jeder Darsteller, und ich brauche da auch nicht große schauspielerische Leistung.
Übrigens, die erfolgreichste Rockoper, die, soweit ich weiß, nie eine Theaterbühne gesehen hat, ist The Wall von Pink Floyd.
Echt?
Und was ist ja wahnsinnig, es gibt ja sogar einen Film dazu, so einen animierten Film irgendwie. Mhm. Also die haben das wahnsinnig groß aufgezogen. Man kennt es gar nicht so sehr. Also was man halt wirklich aus dem Radio kennt, ist Another Brick in the Wall. Das hört man jetzt sehr oft, wobei das auch nur irgendwie Part 2 ist oder so. Das hat eigentlich auch riesen... Die haben sich ja dann irgendwann angefangen, so 15-minütige Songs zu schreiben und
ja,
so.
Ja, super.
Und die haben so krasse Shows einfach gemacht.
Vielleicht ist es auch so, dass man sagen kann, also eigentlich ist es für die großen Hallen geschrieben, aber es geht vielleicht die Thematik verloren, die in den Songs vorkommt. Mhm. Und in einem inszenierten Stück erkenne ich als Zuhörer oder Zuhörerin eher das, was sie mir damit eigentlich sagen wollen.
Ja. Es ist nicht Punk, es ist nicht Schreien.
Ja,
so.
Das war jetzt aber auch bei allen Musicals, die wir genannt haben, kein einziges Musical dabei, das wirklich... wo Darstellerinnen vorne stehen und anklagen, sondern es war immer so verpackt, dass man ganz klar weiß, gegen was sie rebellieren oder gegen was sie gerade sich aussprechen. Aber es war nie, eben wie du auch schon meintest, dieser erhobene Zeigefinger von du darfst das nicht, das ist falsch.
Und man nimmt eben immer, wie bei Rent zum Beispiel, man schaut ja trotzdem auf das Schöne.
Ja.
Es geht ja bei Rent trotzdem drum, wie schön es ist mit diesen Menschen und so weiter. Ja. Und nicht, oh, wir sterben wohl, ja blöd. Also es geht immer, also wir machen am Schluss ja doch nur Kunst. Wir machen die Politik, wir machen Kunst. Und das ist eben, dass wir sagen, wir machen, das Schöne ist doch das, was am Schluss überbleibt.
Und auch so ein bisschen Hoffnung.
Ja,
das ist vielleicht jetzt bei Spring eher weniger, aber...
Wobei...
Ja, vielleicht, man weiß ja nicht, was mit Melchior passiert. Also vielleicht nimmt er auch ein Stück weit Hoffnung mit und dann Hoffnung auf ein besseres Leben. Mhm. Wer weiß.
Und... einer der auffälligsten Veränderungen zwischen Wedekind und dem Musical Frühlingserwachen ist ja der letzte Song. Also Wedekind ist so Friedhofsszene, es ist mega depressiv, Ende. Und im Musical kriegen wir noch so eine Schlussnummer, die jetzt keine Partynummer ist, es ist keine Tanznummer, aber sie ist wahnsinnig friedvoll irgendwie.
Auf jeden Fall.
Also sie sagt irgendwie aus, so jetzt geht's wieder los, so jetzt ist das überwunden irgendwie, jetzt starten wir wieder neu. Also, und das ist irgendwie was ich finde, was dieses Happy End, was uns Musical-Mögern ja oft irgendwie immer als Argument vor den Nasen geschmissen wird, ja, da geht ja alles gut aus und am Schluss tanzen wir alle. Das finde ich, hat darin irgendwo seine Rechtfertigung.
Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht dadurch auch nochmal, wenn sie dich es wäre ja auch kein guter Clou, dich mit ganz vielen negativen Gefühlen zuzuballern und dann dich so nach Hause zu schicken, sondern du...
Ja, genau.
Du wiegst dich nochmal in dieser Wonne von Hoffnung und gutem Gefühl, aber du weißt trotzdem, dass davor auch Dinge passiert sind, die was mit dir gemacht haben und du denkst darüber nach und genau das ist das, was ein Musical auf jeden Fall schaffen kann.
Genau, wo dieser Optimismus einfach echt gut einsetzbar ist. Vielleicht sogar eben in einer Form von positivem Protest irgendwie.
Ja.
Also wir sprechen sehr wohl an, was falsch läuft, aber wir machen es jetzt auch besser.
Ja.
Nicht nur das Anprangern, sondern wir machen es jetzt auch gut quasi.
In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir dann über ein weiteres Genre des Musicals, nämlich das Concept-Musical oder das Konzept-Musical, wo wir auch über einen Herrn sprechen werden, der viel Musical-Liebhaber und Liebhaberin bestimmt ein Begriff ist, nämlich...
Ja, mit den zwei S.
Stephen Sondheim. Mm.
Oh. Oh mein Gott, mir ganz warm.
Also stay tuned und ciao.
Zweitbesetzung.
Zweitbesetzung ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.